Hallo und herzlich willkommen am Montag, den 27. April 26. Ich bin Benjamin Golme und ihr hört den Baster Wochenstart.
Mein Name ist Marcel Joppa. Ein herzliches Hallo auch von mir aus dem sonnigsten aller sonnigen Berlins. Herrlich.
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stunden nur.
Ja, da kommen wir aber aktuell nicht weit. So heiter ist ja die aktuelle Weltlage dann doch nicht. Da läuft die Zeit eher rückwärts.
Ist dein Eindruck, dass es jetzt mittlerweile echt einen richtigen Mentalitätswechsel gibt? Also ist die Welt in einer Depression, sind die Deutschen in einer Depression?
Naja, vielleicht eine Dauerdepression seit der Ära Merkel, spätestens seit 2018. Aber ich weiß es nicht. Man hat zwar natürlich irgendwie das Gefühl, dass die Einschläge näher kommen. Wir reden über Schulden und Kürzungen. Wir reden über Mehrbelastungen bei den Kassen und bei der Steuer. Wir reden natürlich über Kriege im Nahen Osten, in der Ukraine. Aber natürlich, ich meine, frag mal deine Eltern, frag mal die Großeltern irgendwie. Krisen gab es ja immer. Ich habe nur das Gefühl, dass durch Social Media, durch die Nachrichten, die wir im Mainstream bekommen und so weiter, uns immer suggeriert wird, jetzt, also jetzt gerade, ist es wirklich am schlimmsten. Ob das so ist, sei mal dahingestellt.
Wäre Angela Merkel 2021 noch einmal angetreten,
oh Gott,
um Bundeskanzlerin zu werden, glaubst du, sie wäre gewählt worden?
Naja, also ich meine, wenn man sich so die Gegenkandidaten anguckt, schwierig. Merkel ist natürlich eine, die auch bei grünen Wählern verfangen hat, auch durch ihren Atomausstieg und so weiter. Deswegen glaube ich, dass die Grünen gar nicht erst so stark geworden wären. Und dann guck dir doch die SPD-Leute da an, die da zur Wahl standen. Also du hast den Scholz und welche da noch so alle rumgeturnt sind. Da hätte sie echt eine gute Chance gehabt, ja.
Die ewige Kanzlerin hat es wirklich geschafft, das Land bis zu einem gewissen Grade einzulullen. Hm. Es ist alles irgendwie in Ordnung und wir sind ein starkes Land. Ich meine, es ist kein Scherz. Damals, als sie abgetreten ist, da gab es dann wirklich Podcasts, es gab auch Artikel, die beschrieben haben, wie dieser Zapfenstreich von ihr abgelaufen ist. Und dann kommt, ich habe den Farbfilm vergessen und ich glaube, für mich soll es rote Rosen regnen, lief glaube ich auch. Und da gab es wirklich beklommenes Schweigen in den Redaktionsräumen.
Ja,
im Podcast haben die Leute erzählt, dass jetzt wirklich eine tolle Ära vorbeigeht. Es gab geradezu Tränen.
Ist so. Und es gab ja nicht selten, oder ich würde sogar sagen massenweise Artikel und Berichte, die gesagt haben, wir werden Angela Merkel noch vermissen. Wir werden uns sie zurückwünschen. Ob das jetzt irgendwie der Blick in die Glaskugel war und man dort die grüne Regierungszeit gesehen hat, weiß ich nicht. Aber hätte sie, also Frage an dich, hätte es denn Merkel in der aktuellen Zeit besser gemacht als die Ampelkoalition oder jetzt der alte Fritze Merz?
Also zunächst einmal ist signifikant, dass Journalisten weinen, wenn eine Regierungschefin geht.
Ja.
Das ist nicht die Aufgabe von Journalisten.
Das bedeutet, hat mich total auch an irgendwie so Nordkorea erinnert, wenn irgendwie so ein Machthaber stirbt, weißt du, alle weinen und das so ungefähr, ein bisschen überspitzt.
Das war auch meine erste Assoziation, Kim Jong-Merkel, das ist mein Spitzname für sie.
Richtig, ja.
Sogar die Frisur ist ähnlich.
Ja, das ist wahr.
Über Frau Merkel kann man jetzt einfach mal Witze machen, ja, ihre Frisur ist überhaupt nicht so ähnlich wie die von Kim Jong-il. Aber es ist egal, ihre Frisur war ja auch immer irgendwie komisch und seine ist auch immer irgendwie komisch. Das Kostüm sieht aus wie bei einem russischen Generalmajor mit den vielen Orden. Stimmt auch nicht, aber lass uns einfach lustig machen über sie. Man kann sie ja nur ertragen, wenn man sich über sie lustig macht.
Und ich hätte mir ja gewünscht, dass sie dann, nachdem sie eben nicht mehr wieder angetreten ist, im Nichts der Uckermark verschwindet. Aber nee, sie taucht ja dann auch immer wieder auf, um dann gegen Friedrich Merz auszuteilen und ihr Buch vorzustellen. Und so ganz will sie sich natürlich dann doch nicht zurückhalten. Sie hat ja auch noch Büro mit was weiß ich wie vielen Mitarbeitern, was natürlich staatlich alles weiterfinanziert wird. Also das ist schon extrem, ja.
Gerhard Schröder. Dicke Lippe und Gas dahinter, immerhin etwas. Angela Merkel, super dicke Lippe, sie hat ja praktisch nichts falsch gemacht. Und jede Menge Fehlentscheidungen dahinter. Das schätze ich an Olaf Scholz. Ich habe das Gefühl, der hat mittlerweile alles vergessen, was er hier entschieden hat. Der meldet sich auch einfach nicht zu Wort.
Ja, wobei das ist ja auch sehr symbolisch für seine Regierungstätigkeit. Der hat sich ja schon relativ wenig zu Wort gemeldet, als er noch regiert hat. Und hat, so hat man zumindest gesagt, hinter den Kulissen da versucht, Strippen zu ziehen. Das macht er aber aktuell auch. Also was ich mitbekommen habe im politischen Berlin ist, natürlich hat auch er sein Büro mit seinen Mitarbeitern und er soll vor allem international tätig sein. Also sprich vor allem in Richtung Ukraine soll er noch ganz starke Verbindungen haben, soll da hinter den Kulissen auch weiter rumwerkeln und die Stränge Richtung Kiew nicht abreißen lassen. Das ist das, was ich mitbekomme.
Ja, er arbeitet jetzt da demnächst auch für einen international tätigen Drohnenhersteller.
Das ist er, glaube ich, nicht. Ja, aber das könnte ich mir auch vorstellen.
Aber, weißt du, das könnten wir auch mal beleuchten. Also nicht nur Julian Röpke geht ja zu einem Drohnenhersteller. Auch der ehemalige Bild-Chefredakteur Bouyer soll bereits bei einem Drohnenhersteller sein. Ich habe es nicht verifiziert, aber mir reichen Gerüchte.
Ja,
ich habe es irgendwo gelesen. Ich habe es irgendwo bei Reddit gelesen.
Weißt du, die Auflagenzahlen der Bild, zumindest in Papierform, gehen ja zurück. Vielleicht können die nicht mehr so viel zahlen. Oder vielleicht ist die Bild auch einfach, also Springer generell, eigentlich nur ein Rüstungskonglomerat. Also wer weiß das schon?
Ja, also auf dem gleichen Reddit-Account habe ich dann auch gelesen, dass Döpfner Anteile von Stark-Drohnenkram halten soll. Kamikaze-Drohne bei Springer, Döpfners Verbindungen zur Drohnenfirma Stark. Es ist geil. Könnten wir uns ja vielleicht nochmal im Detail angucken. Ja. Also ihr merkt, ja, das ist jetzt nicht alles von der Hand zu weisen, was wir sagen, außer, dass Olaf Scholz in einer Drohnenfirma tätig werden wird. Das habe ich nicht mal bei Rotten.com gelesen.
Nee, ist richtig. Wer will den denn bitte auch schon nehmen? Also, wenn ich mir jetzt vorstellen könnte, welcher Beruf wäre für Olaf Scholz denn noch geeignet, da fällt mir höchstens noch irgendwie so ein spießiger, piefiger Finanzbeamter, Abteilungsleiter ein. Aber Abteilung leiten ist auch schon wieder schwierig. Also irgendwie, weiß ich nicht, so an der Stechuhr sitzend, irgendwie sowas.
Herr Jopper, jetzt tu mal nicht so naiv. Du weißt ganz genau, dass es scheißegal ist, welche Kompetenz unsere Politiker haben. Dass es scheißegal ist, welche Performance die geliefert haben. Wir finden auf jeden Fall einen Job. Und wenn es dann der Bundesfinanzhof ist oder der Bundesrechnungshof oder die Bundesagentur für Arbeit oder die Bundesverbraucherzentrale. Es gibt so viele wunderbare steuergepämpte Institutionen, wo wir irgendwelche Leute noch zwischenparken können. Ja?
Natürlich.
Oder in die EU-Kommission. Da ist immer ein Plätzchen frei für Herrn Oettinger.
Ja.
Aber also, wir müssen nochmal aufarbeiten. Ich dachte, wir haben heute nichts zu sagen, aber es läuft ja ganz wunderbar. Einfach kurz den Merkel! Einfach den Namen Merkel sagen und schon läuft's, ja? Also, nochmal festgestellt, wenn Journalisten weinen, wenn ein Regierungschef abtritt, dann hat der Regierungschef alles richtig gemacht. Er hat nämlich über Jahre und ja fast schon Jahrzehnte die Journalisten entsprechend eingebunden und letzten Endes auch regiert, wie es den Journalisten passt. Und das hat sie tatsächlich geschafft. Sie hat eine Art Konglomerat geschaffen aus Berliner Medienwelt, aber auch aus der Bevölkerung, denn sie hat ja immer Umfragen gemacht. Irgendwann kam mal nach einer Informationsfreiheitsanfrage raus, was für Umfragen sie gemacht hat, was die Ergebnisse waren und wie oft sie gemacht haben. Bis ins Detail hat sie die Bevölkerung befragen lassen, was die Bevölkerung will und hat dann genau gewusst, in welchen Punkten sie wie weit gehen darf, damit da nicht der Widerstand zu groß wird. Das hat Angela Merkel gemacht.
Aber dann finde ich es schon interessant, dass sie keine Anschlussumfragen anscheinend gemacht hat. Weil klar, wenn wir uns an 2018 zurückerinnern, auch durch die Medienberichterstattung, da gab es natürlich erstmal die große Willkommenskultur. Und Merkel sah sich natürlich in ihrem Kurs bestätigt. Dann gab es das Foto mit diesem Migranten, mit dem Selfie. Wir erinnern uns alle. Und dann ist die Stimmung doch relativ schnell gekippt. Merkel hat aber weiterhin alles verteidigt, was sie gemacht hat und überhaupt nicht gegengesteuert. Auch bei Corona. Natürlich am Anfang, oh ja, Angst. Und wie die Medien uns das eben berichtet haben, wir müssen uns schützen und lasst euch impfen, das kam aber erst später. Das ist ja auch relativ schnell dann gekippt.
Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Was meinst du denn mit gekippt? Migrationspolitik gekippt? An welchem Zeitpunkt ist die Migrationspolitik gekippt, sodass du heute Millionen Menschen auf der Straße hast, die gegen die Verarmung von Deutschland und die Islamisierung des Abendlandes auf die Straße gehen? Erklär mir bitte, wann das gekippt sein soll.
Also was die Migration angeht, da würde ich dann doch schon widersprechen. Also offiziell und öffentlich, glaube ich, ist die Stimmung nur so in Nuancen gekippt. Also dass du auch mal im Mainstream kritischere Migrationsberichte, zumindest was die Kosten angeht, liest. Das ist aber punktuell. Aber wenn du dich auf der Straße umhörst, da ist die Stimmung eine ganz andere. Eine ganz andere als 2018, 2019, wo, was weiß ich nicht, jeder doch gesagt hat, naja, warst du noch nicht am Bahnhof mit dem Teddybär? Hast du noch niemanden willkommen geheißen? Und das ist jetzt anders. Jetzt, wenn du, egal wo du dich umhörst, ob das beim Mann an der Wursttheke ist, ob das beim Taxifahrer ist oder einfach bei den Menschen auf der Arbeit, mit denen du, wenn du nicht gerade bei einer NGO arbeitest, Kontakt hast, die sagen, na also, so war das ja aber nicht geplant und sollten das nicht mal die Fachkräfte werden und jetzt guck mal, was das alles an Kosten verursacht hat und jetzt wird bei uns hier gespart und wir sollen und was bekommen die denn und Du weißt doch auch die jüngsten Umfragen, wenn es um die SPD geht, die mehr anscheinend für Migration und mehr für nicht arbeitende Bevölkerung machen als für die Arbeitende. Auch das ist ja ein Trendwechsel, zumindest in Umfragen da gewesen.
Ich höre hier von dir immer Zahlen wie 2018, 2019, also die Flüchtlingswanderung, die erste begann 2014, 15. Und dann hat es ja in etwa 10 Jahre gedauert, bis ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung aufgewacht ist.
Ja.
Dass die AfD über 20% in Umfragen kommt, das ist jetzt noch nicht so lange her. Und wenn wir das jetzt mal als Zeichen dafür nehmen, dass da jemand aufgewacht ist, so, dann ist das noch nicht so lange, dann ging das nahezu 10 Jahre.
28% AfD jetzt aktuell in Umfragen.
Richtig, und das ist jetzt ja schon etwas anderes. Ich weiß noch, meine Nachbarschaft ist ja schon wirklich ein Seismograf. Ich selber komme gar nicht so politisch in Kontakt mit meinen Nachbarn, was ich ganz gut finde. Aber ich habe ja meine Spione in der Nachbarschaft, die dann zur Tankstelle gehen und zum Kiosk, also überall, wo es Zigaretten gibt, schlagen die dann auf. Bäckerei. Haben sie Zigaretten? Nein, okay, dann nehme ich halt eine Flasche Bier. Das machen meine Spione und die unterhalten sich und die bestätigen deinen Eindruck. Ja. Hier in meiner Gegend findet keiner die Migrationspolitik gut und hat keiner Lust auf weitere Zuwanderung und haben klare Sympathien mit einer konservativen CDU, aber sagen wir es mal, wie es ist, mit einer AfD. Aber in meinem Mikrokosmos direkt um mich herum, habe ich ja dann auch eine Nachbarin, die mal sagte, also dieser Müllermilch, das boykottieren wir ja, weil der ist Unterstützer der AfD. Und so kategorisch, dass ganz klar war, dass man auch nichts anderes machen darf, ja?
Ja.
Und eines Tages, wenn die AfD dann bei 33% steht oder bei 34%, dann werde ich vielleicht mal sagen, wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Müllermilch? Trinken wir die jetzt wieder? Aha. Ist es immer noch so kategorisch unmöglich, die AfD zu wählen? Also solange Leute sich trauen zu sagen, dass es kategorisch undenkbar ist, die AfD zu wählen, aber gleichzeitig eigentlich wissen müssen, dass jeder Dritte die AfD wählen möchte oder es bereits getan hat, erst wenn diese Sicherheit bricht, dass sie sich das erlauben können, dann ist wirklich was erreicht. Erst wenn es also öffentlich diskutabel ist zu sagen, ich habe diese Partei gewählt, dann ist wirklich etwas passiert.
Noch schlimmer finde ich es ja, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, von denen ich weiß, dass die überzeugte SPD-Wähler sind oder sogar im linken, ganz linken Lager verortet sind und die ganz klar das Problem erkennen. Die sagen, ich kann eigentlich nicht mehr in die Innenstadt gehen, die haben sich komplett verändert, die Innenstädte, junge Migranten und. Die auch sagen, ja, wie das alles mit dem Sozialbereich läuft, das stimmt alles nicht. Die dann aber trotzdem sagen, ja, aber die AfD kann ich nicht wählen. Ich glaube, ich wähle jetzt doch nochmal die SPD oder doch nochmal die Linke, weil die haben das Problem doch sicher auch erkannt. Nein, haben sie nicht. Also zumindest nicht erkennbar.
Ja. Du musst dir vorstellen, dass wir wirklich eine Partei haben, die von so vielen Leuten gewählt wird, also von über 10 Millionen gewählt wurde, aber keiner sagt es öffentlich. Keiner traut sich das. Also was das für eine Psyop ist, ja? Also und das ist, muss man Mut beweisen, um sein demokratisches Recht wahrzumachen. Und wir alle wissen, dass über 10 Millionen AfD-Wähler nicht sagen, meine Güte, Alice Weidel, die Frau ist so geil, die mache ich hetero, ja? Oder die sagen, Mensch, dieser Arbeiterführer Tino Chrupalla, das ist mein Mann, keiner analysiert internationale Politik so wie er. Oder die sagen, ich erwarte von der AfD ein Steuerkonzept, das so ausgeglichen ist, dass ich profitiere, aber auch gleichzeitig die Wohlhabenden nicht zu sehr profitieren. Oder die sagen, mit denen werden wir jetzt aber die Bildungspolitik des Jahrtausends schaffen, da geht nicht nur die Inklusion weg, sondern das werden wir alle richtig smart. Ich glaube, dass die meisten Wähler der AfD gar nicht sagen, das ist die Partei, die alle Antworten hat. Die meisten Wähler der AfD sagen nur, ich wurde jetzt seit Jahrzehnten so hinter die Lampe geführt, das geht mir so auf den Keks und seit Jahren versuche ich, meinen Unmut deutlich zu machen und weil das bei der CDU nie einer ernst genommen hat und weil die Merkelin das immer weggedeckt hat und weil die Merkelin sich mit der Göring-Eckardt ins Bett gelegt hat, habe ich so gar keinen Bock mehr auf diese Parteien und darum wähle ich Blau und ich mache das so lange, bis die Partei verboten wird. Wird sie ja scheinbar nicht, aber ich mache das so lange, bis sie wirklich in der Regierung kommt und dann endlich die Chance hat, mich zu enttäuschen.
Die Problematik, und das sehe ich in diesen Tagen auch wieder, ist natürlich eine andere. Wir haben eine aktuelle Regierung und auch die Vorgängerregierung, die eine massive Schuldenbelastung für Deutschland beschlossen hat. Schulden, 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 Sonderschulden, Sonderschulden. Für dies und jenes, aber anscheinend nicht für da, wo es zumindest aus meiner Sicht gebraucht wird. Jetzt nehmen wir mal an, dass bei der nächsten oder übernächsten Bundestagswahl, wir spinnen mal rum, tatsächlich die AfD stärkste Kraft wird. Vielleicht sogar mit Abstand. Und die kommt in die Regierung. Und die hat es dann mit einem Haushalt zu tun, der von den letzten Regierungen so verhunzt wurde, dass du so viele Zinsen zurückzahlen musst, dass dein finanzieller Spielraum, um wirklich richtig Neues zu machen, gar nicht so groß ist, wie man es vielleicht hätte. Ich weiß, die AfD hat sich jetzt kürzlich erst bei so einem Spitzentreffen, bei einer Fraktionsklausur war es, glaube ich, zusammengesetzt und hat mal geplant, was wäre denn bei einer Regierungsübernahme? Welche Pläne wollen wir als erstes umsetzen und wie finanzieren wir das? Das ist ja auch ein spannender Punkt. Da sind Ideen aufgetaucht, wo ich sage, ja, das ist eine echt gute Idee. Das ist auch was ganz anderes, was bisher gemacht wurde. Aber man darf nicht außer Acht lassen, Lars Klingbeil fährt gerade das Land nachhaltig schuldenbasiert vor die Wand.
Wir beide wissen ganz genau, wie die Schlagzeilen der ersten 6 Monate lauten würden. Kaum gäbe es eine Kanzlerin Weidel oder eine Außenministerin Weidel unter einem Kanzler Spahn. Irgendeine Konstellation, wo die AfD beteiligt wäre. Innerhalb der ersten 6 Monate würdest du jeden Tag einen Artikel bei Spiegel Online finden und bei anderen entsprechenden Zeitschriften und Zeitungen. Sie können es nicht. Sie können es nicht ändern. Sie wollen gar nichts ändern. Sie machen Vetternwirtschaft. Sie holen nur ihre Günstlinge in die Ministerien. Mhm. Jeden einzelnen Tag würdest du das lesen. Die Stimmung sinkt. Die Regierung ist unbeliebt. Das würdest du jeden Tag sehen. Und genau wie du es schon gesagt hast, die Spielräume schwinden.
Und ich meine, in ähnlichem Maße, wahrscheinlich etwas geringer, aber auch in ähnlichem Maße sehen wir es ja auch, wenn es gegen Friedrich Merz geht. Und ja, ich kann mich auch immer wieder bei Kritik an Friedrich Merz anschließen, ganz definitiv. Aber wir sehen ja auch, wie links-grün unsere Medienlandschaft, Mainstream-Medienlandschaft geworden ist, wenn natürlich auch die Union massiv angegangen wird für das, was sie macht. Beispielsweise auch unsere Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die ja in Teilen Energie und Umwelt oder erneuerbare Energiegesetze ein bisschen anders auslegen möchte, als das natürlich ihr grüner Vorgänger gemacht hat. Da gibt es direkt einen massiven Ansturm und das wäre bei einer AfD-Regierung natürlich ganz massiv. Die Frage ist, was die AfD mit den Mainstream-Medien machen würde, also vor allem mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da sie den ja in der jetzigen Form eigentlich abschaffen will, kannst du dir natürlich den Protest von ARD und ZDF aktuell ausrechnen.
Ja. Die AfD würde versuchen, mit dem deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk das zu machen, was in Polen und nach dem Regierungswechsel passiert ist und was in Ungarn passieren soll unter Modja, nämlich die Fund. Entweder auflösen oder komplett neu besetzen.
Ja.
Ja, also sie würden natürlich genau das machen, was sie anderen auch vorwerfen. Von daher, Leute, auch da lassen wir uns nicht hinter die Lampe führen. Die AfD hat die Demokratie nicht erfunden. Würde die Demokratie dann bloß nutzen in ihrem Sinne. Also natürlich würde sie die Günstlinge und ihre Freunde, Vettern, Verwandten auf entsprechende Jobs bringen, so wie es alle machen. Und sie machen das übrigens auch aus Gründen. Warum gibt es denn das ganze System von langjährigen Freundschaften, von Verwandtschaftsverhältnissen, von Besetzung von Politikern in NGOs und von NGOs als Staatssekretäre. Das gibt es mit der Argumentation, dass man doch produktiv zusammenarbeiten soll. Mhm. Und mit wem kann ich denn besser zusammenarbeiten als mit Leuten, die ich seit Jahren kenne? Es hat ja auch Argumente.
Ja klar. Und speziell bei der AfD haben wir es ja auch schon mal beleuchtet. Es ist nicht unbedingt wahnsinnig attraktiv, gerade offizielle Funktionen bei der AfD oder irgendwelche Bürojobs anzunehmen, wenn du im öffentlichen Leben oder auch bei anderen, in anderen Lebensbereichen massiv natürlich Nachteile erfährst. Da kommt mir aktuell auch, es gab ja auch eine Anfrage im Sächsischen Landtag, eine entsprechende, dass beispielsweise Jäger, bist du AfD-Mitglied und Jäger, kann dir die Waffenbesitzkarte entzogen werden oder du erhältst gar nicht erst eine. Und das geht sogar noch weiter, es betrifft noch nicht mal AfD Funktionäre, sondern wenn dir nachgewiesen werden kann, dass du auf zwei oder drei AfD-Informationsveranstaltungen gewesen bist, also ein potenzieller AfD-Wähler, auch dann kann schon die Behörde auf dich zukommen und sagen, ach so, und jetzt wollen sie hier auch noch Waffenbesitzkarte haben. Nee, da Beweislastumkehr. Das sind ja nur so kleine Spitzen, die uns bekannt werden, aber natürlich, wenn du mit der AfD in Verbindung gebracht wirst, dann hast du zu leiden, wenn es nach den aktuellen Regierungen geht.
Du wirst dazu ja dann auch ein Interview für den Kontrafunk führen. Das wird morgen ausgestrahlt. Ich denke, es geht um Sachsen-Anhalt, oder?
So ist das. Und Sachsen. Es geht um Sachsen. Der ehemalige OB von Grimma steht mir nämlich zur Verfügung.
Ja, der OB von Grimma. ein Parteiloser, der als Parteiloser im Parlament ist.
Richtig.
Aber gerne redet. Ja.
Jurist und Jäger.
Wir haben ja damals versucht, ihn auch persönlich zu sprechen. Mhm. Sind immerhin bis zu seiner Pressesprecherin vorgedrungen.
Ja, das
war
stimmt.
Eines der Highlights unseres Roadtrips 2000, schieß mich tot. 22 oder 21, ich weiß
ja,
nicht.
Ja,
21 war das noch.
Stimmt.
Ja, schön, okay, alles klar. Du hattest irgendwann mal noch eine Frage gestellt zum Thema Angela Merkel an mich. Die habe ich nicht beantwortet. Willst du sie nochmal stellen,
ja,
wenn du sie kennst?
Ja, ich glaube, glaubst du, wenn Angela Merkel jetzt noch im Amt wäre, sie hätte es besser oder grundlegend anders gemacht als Olaf Scholz und Friedrich Merz?
Ja, da
und damit sind wir auch schon wieder durch für heute.
Ich würde niemals in die Verlegenheit kommen, Angela Merkel zu loben. Ich bin ja nicht ganz so dumm wie der Chef von News, der tatsächlich Joachim Gauck gelobt hat.
Ja, stimmt. Ja, 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 ja.
Also, Angela Merkel, kommt darauf an, in welcher Konstellation sie regiert und um welches Politikfeld es geht.
Ja, das ist auch wieder wahr. Außenpolitisch traue ich ihr zu, dass sie das ganz genauso gemacht hätte wie die anderen Regierungen. Innenpolitisch weiß ich nicht. Ja, du hast recht. Würde sie oder hätte sie mit einer FDP möglicherweise weiter regiert, dann könnte natürlich der Wirtschaftsstandort Deutschland in Nuancen ein anderer sein. Aber wenn du auf der anderen Seite, und das hätte Merkel gemacht, die EU-Sanktionen gegen Russland unterstützt hättest, wenn sie, was sie auch gemacht hätte, die Energiewende, so wie sie ja in ihrer Amtszeit schon vorangetrieben wurde, auch weiter umgesetzt hätte, und auch am Atomaus festgehalten hätte. Also wir hätten, glaube ich, im Großen und Ganzen genau den gleichen Kladderadatsch wie heute.
Ich habe natürlich bestens vorbereitet einen Ton von Angela Merkel.
Ach was.
Der stammt nach meiner Erinnerung aus dem Jahre 2019. Und das war die Zeit, wo wir beide uns wieder kennengelernt haben.
Mhm.
Und im November habe ich dann ja angefangen, beim Russenfunk zu arbeiten. Wir saßen damals noch im russischen Haus in so einer Abstellkammer.
Ja, Friedrichstraße, genau.
Also zum Glück gab es damals kein Corona, denn in diesem Büro, diesem überhitzten, engen, fürchterlichen Büro, da hast du ja noch ganz andere Krankheiten bekommen. Sogar Geschlechtskrankheiten, obwohl du gar nicht wolltest. So eng war es da.
Benjamin.
So, und in diesem Büro habe ich zum ersten Mal eine Klimademonstration von Fridays for Future gesehen.
Aha.
Da sind wirklich tausende junge Leute voller Ideale, die ihn andere in den Kopf gepflanzt hatten, an uns vorbei flaniert. Und die Kanzlerin hat reagiert. Die hat ja dann das Kohle aus beschlossen und sie hat auch über eine CO2-Abgabe gesprochen. Und in dem Zusammenhang sagte sie dann, ja, es wird teuer, aber...
Es ist eben auch wahr, dass kein oder zu wenig Schutz mit weitaus höheren Kosten verbunden wäre. Kosten finanzieller Art, aber auch Kosten durch den Verlust von Lebensräumen, Lebensgrundlagen und menschlichem Leben.
Und menschlichen Leben. Boah, das krasse
das
Frau,
ist genau ey. Das Gleiche, was dir die Grünen natürlich sagen. Sie sagen, ja natürlich kostet das jetzt hier die Energiewende, die kostet doch keine Kugel Eis, sorry, tut uns leid. Und ja, Sonne und so, die Stellen, Wind stellen keine Rechnung. Aber natürlich die Ummodelung unseres Energienetzes, ja das mag sauteuer werden, aber es ist nichts im Vergleich zu den Kosten, die eigentlich gar keiner ausrechnen kann, aber die bestimmt total hoch sind, wenn sich das Klima doch in die und die Richtung verschiebt.
Nun, wie Sie wissen, bin ich ja Physikerin und ich habe auch einen Mathematiker mitgebracht. Das ist Professor Dr. Mickey Maus und der stellt uns jetzt seine Milchmädchenrechnung vor.
Richtig.
Es wird teuer. Es wird sehr teuer. Wenn wir keine Maßnahmen gegen den Klimawandel, dann wird das milliardenteuer. Da sind ja die 800 Milliarden Euro allein für den Ausbau der deutschen Stromnetze gar nichts gegen. Das wird ja sehr viel teurer als 800 Milliarden Euro. Ach ja, und der Frau haben sie geglaubt, der Frau haben sie hinterhergeheult. Der Physikerin, die deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet hat, weil in Japan ein Sack Reis umgefallen ist.
Ja, ja.
So,
ja, ja.
Das hat sie gemacht. Und dann kommt Robert Habeck als deutscher Vizekanzler und Wirtschaftsminister und sagt euch allen Ernstes, die Kernkraftwerke in der Ukraine, die laufen ja. Die Dinger sind ja gebaut, die stehen ja da. Die brauchen wir jetzt auch weiterhin. Es war ihm also egal, dass das Kriegsland Ukraine Kernkraftwerke betreibt, das Industrieland mit den sichersten Kernkraftwerken der Welt, nämlich Deutschland, musste sie abschalten. Glaubt diesen Politikern nichts. Es sind alles verlogene Hunde, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Glaubt ihnen kein Wort. Und das gilt explizit auch für Politiker der CDU. Ich bin mir sicher, dass die gar nicht mal so dumm sind, wie sie sich stellen. Sie wissen durchaus, wohin Angela Merkel und ihre Politik dieses Land geführt hat. Sie wissen durchaus, dass die Kritikpunkte der AfD 100% zutreffen. Sie wissen aber auch, dass sie aus machtpolitischem Kalkül jetzt nicht mit der AfD gehen können.
Ja, ja.
Und das geht so lange, bis die Vorteile einer Koalition mit der AfD die Nachteile überwiegen. Und die Nachteile aus Sicht eines Unionspolitikers sind, ich sage jetzt mal, 2 oder 3 Hauptmerkmale. Erstens, der enorme Shitstorm, der Aufstand, die Revolution und die Gewalt aus der angeblichen Zivilgesellschaft, die ja de facto zu einem relevanten Anteil aus steuerfinanzierten NGOs gepampert wird, und der Medienkaste, die ihnen dann permanent vorwerfen werden, insbesondere Friedrich Merz, wie oft er gesagt hat, er wird nicht mit der AfD zusammenarbeiten.
Ja.
Zweitens, die Angst, dass man in einer Koalition Schaden nimmt und die AfD die CDU klein regiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und man deswegen Posten verliert. So, das sind aus meiner Sicht die 2 größten Punkte, warum die CDU nicht mit der AfD zusammen regiert. Und das Problem ist, das schadet Deutschland. Denn jeder sieht, dass die CDU mit der SPD nichts geschissen kriegt, dass sie sich permanent zerstreiten, dass die SPD aber eigentlich zu Heidi Reichenick schielt und deswegen eine Klassenkampfrhetorik aufbereitet, die mit der CDU nichts zu tun hat. Und die CDU hat als Alternative bloß die Grünen. Aber auch das ist keine Alternative, weil es selbst mit den Grünen nicht reichen würde. Das heißt, sie müssten dann in eine Koalition gehen, wenn heute gewählt werden würde, mit SPD und Grünen. Und
richtig.
SPD und Grüne wären stärker als CDU. Was soll da denn rauskommen? Es ist irre. Und das ist die strategische Problematik der CDU. Glaubt denen kein Wort. Das sind verlogene Hunde.
Und genau müssen wir das ja auch mal ein bisschen weiterspinnen. Also dann bei der nächsten Bundestagswahl ist dann vielleicht nur noch Union, SPD und Grüne möglich. Durchaus denkbar übrigens. Und auch durchaus denkbar, dass die sich zusammenraufen, weil sie müssen ja. Ne? Weil sonst würde Friedrich Merz oder wer auch immer für die Union antritt, ja einen Shitstorm erleben, wenn er auch nur die AfD in Erwägung ziehen würde. Aber wohin würde das dann in folgenden Regierungsjahren führen? Natürlich zu einem weiteren Niedergang der Union, weil dann plötzlich ja ein Markus Söder zusammen mit einem Herrn Banatschak von den Grünen irgendwelche Lösungen finden muss und die sind garantiert nicht zugunsten konservativer Wähler. Das heißt, es geht noch weiter nach unten. Wohin führt das denn dann? Also das würde ja dann langfristig dazu führen, dass wir eine entweder Minderheitsregierung mit diesen dreien haben unter Duldung von, auf keinen Fall der AfD, sondern Duldung der Linken. Oder wir haben sogar eine Koalition zwischen Union, SPD, Grünen und Linken, nur um die AfD in der Macht zu verhindern. Also Leute, macht euch doch mal bewusst, was da passiert. Eine Ausfranserung von politischen Zielen, eine Verhöhnung des Wählers aller Parteien bei solch großen Koalitionen zugunsten der Verhinderung einer demokratisch gewählten anderen Partei. Das ist es.
Sie versuchen ja mittlerweile fast alles. Zum Glück ist das ein Satire-Podcast, darum ist kein Problem, wenn ich sage, es gibt sogar Minister, die machen Wahlkampf, indem sie jede Nacht mit einem Buckelwal korpulieren.
Das ja, ist ja unfassbar. In der Tat. Ja, in Mecklenburg-Vorpommern, das ist ja der Wahnsinn. Kurz vor der Wahl entdeckt Minister Backhaus da nochmal den inneren Greenpeace-Aktivisten in sich und schläft irgendwie mit den Wahlrettern.
Ich möchte das aber zurücknehmen. Herr Backhaus ist ja auch schon 127 Jahre alt, sonst hätte er diese lange Dienstzeit gar nicht geschafft. Also mit seinem Stichling kann er keinen Buckelwal begatten. Das ist ganz klar. Aber was wir in Mecklenburg-Vorpommern durchaus sehen, ist etwas, was wir auch in Sachsen-Anhalt sehen. Wir haben heute ja nochmal so ein bisschen auf die Umfragewerte geschaut. Mhm. Es ist eine so vertragte Situation. Die AfD steht in der letzten Umfrage in Mecklenburg jetzt nicht mehr bei 40% oder 38, sondern aktuell bei 35%. Ist leicht zurückgekommen. Die SPD ist wieder ein bisschen gestiegen. Aber das grundsätzliche Problem bleibt ja, wenn man in diesen Bundesländern nicht mit der AfD regieren möchte, dann muss es eine ganz verschämte Koalition geben, bei der die CDU mit der Partei Die Linke zusammenarbeiten muss. Das gilt beispielsweise in Sachsen-Anhalt. Also etwas, was sie natürlich eigentlich ausgeschlossen haben, aber Herr Vogt, Doktor, Ex-Doktor, ich hilf mir aus hilf mir über die Straße.
Ich bin mir ganz unsicher.
Also, Ehrendoktor Mickey Maus Vogt aus Thüringen. Der Höcke-Bezwinger.
Ja, der Höcke-Bezwinger.
Der lässt sich da auch tolerieren. All das ist alles eine. Es ist echt total irre. Und
ja? Ja. Und im Endeffekt wird es genau dahin laufen. Und dann hast du eine völlig merkwürdige Parteienlandschaft in Deutschland. Und es gibt immer mehr, die übrigens auch, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ich würde niemals die AfD wählen, aber lasst sie doch bitte mal in eine Regierung. Landesregierung, Bundesregierung eigentlich Schnurz, lieber Landesregierung, sagen sie dann, damit die sich mal bewähren können. Vielleicht machen sie es gut, vielleicht deren Hoffnung ist natürlich, dass sie es schlecht machen, dass sie dann so ein bisschen das Bild abliefern wie, keine Ahnung, von Bündnis Sarah Wagenknecht in, wo war das, in Brandenburg unter anderem. Also ein schlechtes Bild, sagen wir es mal so, und dass dann deren Umfrageergebnisse und Wahlergebnisse wieder zurückgehen. Kann übrigens auch sein, kann aber auch nicht sein. Und in NRW sehen wir ja auch, da wird zwar erst in einem Jahr gewählt, die SPD kriegt da gerade richtig kalte Füße, die einst große Ministerpräsidenten dort gestellt hat, die auch jetzt sagen, liebe Bundespolitiker, ihr müsst eure Politik ändern, lieber Lars Klingbeil, ihr müsst die Politik ändern, schaut doch mal, wohin das hier führt. Auch wenn die AfD in NRW noch nicht so stark ist wie in Mecklenburg oder Sachsen-Anhalt, aber die zieht nach.
Das einzige Mittel, um die AfD kleiner zu bekommen, ist eine Regierungsbeteiligung. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Mhm. Denn wir brauchen ja das bloß angucken, wohin soll der das führen? Ich meine, alle machen sich schon lustig darüber, dass das mittlerweile Blockparteien sind. Dass das eigentlich eins ist, die versuchen Unterschiede herauszuarbeiten, aber am Ende regieren sie miteinander und machen dann alle zusammen irgendwie irgendwas und müssen das dann rechtfertigen. Darüber lachen mittlerweile alle und das soll jetzt irgendwie weitergehen. Übrigens alle, stimmt natürlich überhaupt nicht. Nur Leute, die sich damit beschäftigen, so wie wir und unsere Zuhörer. Aber wir lachen darüber. Verzweifelt, hysterisch, aber es ist noch ein Lachen. Die Blockpartei. Oh Gott, ist das alles fürchterlich. Wir lachen ja darüber, aber es geht ja immer so weiter. Und die Perspektiven für Deutschland sind natürlich katastrophal. Ja. Katastrophal. Die Bevölkerungsänderung wird weitergehen. Das bedeutet, Leute mit schlechtem Bildungsniveau kriegen weiterhin viele Kinder. Die kommen darüber hinaus noch aus einem anderen kulturellen Hintergrund. Das heißt, irgendwer wird dann auch mal wieder das Wort Bevölkerungsaustausch in den Mund nehmen, habe ich absichtlich nicht gemacht, aber soll mir einer widerlegen, dass es genau das ist. Hm. Die wirtschaftliche Lage wird weiter schwierig sein und sich weiterhin verschlechtern. Und dieses Geld nach außen geben, egal ob es jetzt der Sudan ist oder ob es jetzt Südafrika ist oder ob es jetzt sogar China ist, da geben wir auch noch Geld nach wie vor. Da ticken die Leute sich. Wir sind die, was sind wir? Sind wir nicht mittlerweile die Weltmeister im Entwicklungshilfe ausgeben? Da gab es doch neulich einen Wandel von USA zu uns.
Genau, weil die USA ja vieles gestoppt haben, sind wir jetzt an der Spitze.
So, und sie ticken doch irgendwo nicht mehr richtig. Und da ist noch gar nicht einkalkuliert, wie viel Geld von Deutschland in Länder wie Syrien, Afghanistan, Irak oder Ukraine fließt. Hm. Und zwar, weil Leute bei uns Geld bekommen, aber Teile dieses Geldes dann verwenden, um Aufbauhilfe in ihren eigenen Ländern zu leisten. Ja. Leute, Entschuldige, Herr Joppe, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wir müssen über Geld sprechen. Über unser Geld nämlich.
Ja, richtig. Weil auch wir brauchen ja Geld. Allerdings, keine Sorge, wir verwenden es nicht zur Aufrüstung.
Zur verbalen Aufrüstung durchaus.
Ja, das stimmt.
Verbal war letzte Folge Buster Berlin schon hart über die Grenze und heute selbstverständlich auch, Grüße gehen raus, an einen von mir namentlich nicht erwähnten Minister, wohlgemerkt. Und seinen Stichling. Leute, jetzt mal im Ernst. Es ist Ende April. Wenn ihr die Möglichkeit habt, auch in wirtschaftlich nicht ganz schwierigen Zeiten, unsere Arbeit zu honorieren, uns zu unterstützen und auch unseren Lebenswandel zu unterstützen, freiwillig, könnt ihr gerne machen. Es würde uns riesig freuen. Das geht per Banküberweisung und per PayPal.
Klassische Schenkung auf basta.berlin. Da könnt ihr auch sehen, wie ihr das machen könnt. Wir sind wirklich dankbar für jeden einzelnen Euro, der da reinkommt. Und wie gesagt, wir wollen weitermachen und das hängt natürlich auch immer an dem, was wir an Feedback von euch bekommen. Sei es per Mail, redaktion@basta.berlin, an Kommentaren, an finanziellem, aber vor allem natürlich auch an Klicks, Freunden. Klicks.
Ja, ich werde deine Frage übrigens gleich beantworten. Ich habe sie noch im Kopf. Würde Angela Merkel das besser machen als Merz und Scholz? Habe ich im Kopf. Also, wir können aber ein paar E-Mails vorlesen. Mhm. Ein tolles Lob kommt von Andreas und Heike.
Grüße.
Mit eurer Sendung am Donnerstag habt ihr euch wieder einmal selbst übertroffen. Wir finden es so unbedingt wichtig und notwendig, dass die Sprengung der deutschen Infrastruktur immer wieder aufs Trapez kommt. Mhm. Wie ihr im ersten Teil euren Gedankengang geführt habt, um im Ergebnis auf die drei Taurus für die Ukraine zu kommen, das war einfach nur genial und so großartig. Yes!
Yes, alles yes. richtig gemacht. Vielen Dank.
So, und das war ist ein schönes Beispiel für eine Grenzüberschreitung, die man aber auch machen darf im künstlerischen Sinne.
Ja.
Denn das große Finale war ja, dass ich mich hingesetzt habe und gefordert habe, dass wir Zelensky einen Taurus zwischen die Pobacken schießen. Also das habe ich im deutschen Fernsehen aber noch nicht gehört. Dafür müsst ihr schon Basta Berlin gucken.
Ist richtig. Ja. Aber das bringt mich auch genau zu dem, was ich gerade nochmal sagen wollte. Eine Regierung, die nur in Nuancen immer wieder Dinge ändert und nicht das Große und Ganze anpackt, also wirklich ganz mutige Entschlüsse fasst, die auch vielleicht weitreichende Konsequenzen haben. Beispiel zu sagen, okay, wir machen diese Aufrüstungsspirale nicht mit. Wir wollen dieses Geld nicht an irgendwelche Frontabschnitte beispielsweise in der Ukraine senden, sondern lieber in die heimische Infrastruktur stecken und das nicht schuldenfinanziert. Dann könnte das natürlich zur Konsequenz haben, dass in den USA gesagt wird, wie? Bitte was? Ihr macht da nicht mit? Ja gut, dann gehen die USA aus der NATO raus. Und dann ist die NATO vielleicht tot. Ja okay, dann ist sie vielleicht tot. Aber wenn wir doch heute kamen die neuen SIPRI-Zahlen raus, dass noch nie weltweit so viel in Militär und Rüstung gesteckt wurde wie aktuell. Freunde, wisst ihr, was wir mit dem Geld, mit diesen Billionen von Dollar und Euros alles anstellen könnten, außer es in Taurus oder irgendwelche Raketen zu stecken? Sehr, sehr viele menschenfreundliche Sachen. Und dazu braucht es mutige Entscheidungen. Ja, Abrüstung jetzt und Geld gerne lieber in die Straße als in den Bund.
Ey Leute, das war, ich sag jetzt mal, am 25. Februar 2022. Übrigens auch ein Beleg dafür, wir werden nicht schlechter, Herr Jopper. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß, unsere Klickzahlen gehen runter, die E-Mail-Zuschriften werden weniger. Es hakt an allen Ecken und Enden. Aber lass dich nicht irritieren. Du wirst nicht dümmer und du wirst auch nicht schlechter. Du bist wie guter Wein und es dauert noch viele Jahre, bis du kippst.
Ah ja.
Okay. Und es dauert noch wenige Stunden, bis du kiffst.
Das wüsste ich.
Die Pandemie haben wir mit enormem Ehrgeiz betrieben, um zu verstehen, was für eine Scheiße da eigentlich passiert. Und wir haben uns da reingelesen in irgendwelche Studien und haben versucht, den Lauterbach zu widerlegen. Und ja, meine Güte, es ist gelungen. Aber was ich damit meine ist, wir gewinnen immer mehr Überblick über den ganzen Kram. Und das wird uns helfen, wenn es mal wieder ernst wird.
Ja.
Noch ernster. Noch viel ernster als jetzt. Es wird noch ernster werden als jetzt, ja? Und dann sind wir immer noch da, Herr Jopper. Ich schwöre dir, wir sind immer noch da. Und das ist das Wichtige. Wir müssen uns unsere Kräfte auch einteilen und wir müssen weiter lesen. Wir müssen weiter uns die Fakten raufschaffen. Wir müssen uns die Daten raufschaffen. Und deswegen sage ich, ich glaube, es war der 25. Februar 2022, als unser Schlumpf-Bundeskanzler Olaf Scholz, der immer so schlumpfig grinst, sich vor den Bundestag stellt und wir erleben eine Zeitenwende. Und da angekündigt hat, dass dieses Land aufrüsten wird. Und dann kam Kriegsminister Boris Pistorius, der fälschlicherweise immer noch Verteidigungsminister heißt, obwohl er permanent von Kriegstüchtigkeit redet.
Richtig.
So, und die haben gesagt, wir geben jetzt richtig Kohle aus. Und dann kam auch noch dieses Sondervermögen und dies, das, jenes. Und wir beide haben gesagt, oh Gott, da knallen gerade bei den Drohnenherstellern, da knallen gerade bei Rheinmetall, da knallen gerade bei allen internationalen Rüstungskonzernen die Korken und alle denken sich, das dümmste Land der Welt hat mal wieder zugeschlagen.
Ja.
Sie kündigen an, dass ihnen scheißegal ist, was Drohnen kosten, dass ihnen scheißegal ist, was das Militärgerät kostet. Ups, sorry, unsere Preise haben sich gerade um 50% erhöht. Herr Pistorius, bitte zahlen Sie hier, bitte einmal. So ist das gelaufen. Und jetzt hören wir Folgendes. Aktuell von heute Handelsblatt, auch andere berichten. Ausschuss stoppt Bundeswehrkauf von Dieseltanks. Preise für Dieseltankcontainer zur Ausrüstung der Bundeswehr sind bei einem Anbieter deutlich gestiegen. Der Haushaltsausschuss legt Kaufpläne des Verteidigungsministeriums vorerst auf Eis. Also was ist passiert? Der Preis für diese Dieseltanks hat sich verdoppelt. Und zwar von 2021 auf 2026.
Komisch.
Jetzt könnte man sagen, das ist ja die normale Inflation, ist ja fast alles teurer geworden. Aber man könnte auch sagen, 2021 gab es noch keine Zeitenwende. Heute gibt es eine Zeitenwende und da erhöhen sich die Preise einfach mal um 100%.
Wahnsinn. Ja, ja. Und wir erleben es ja bei vielen Rüstungsgütern. Man kann sich die Preise auch teilweise im Internet mal anschauen, dass alles teurer geworden ist, weil es natürlich eine höhere Nachfrage gibt. Und Rheinmetall baut hier und dort Kapazitäten aus. Dann wollen sie ja jetzt auch in U-Booten machen und noch irgendwelche Werften zusätzlich kaufen. Also teilweise denke ich da wirklich an die düstersten Dystopien, dass wir hier versuchen, und das wird uns ja übrigens auch vorgegaukelt, die Wirtschaft aus dem Keller zu ziehen, mit der Rüstungsindustrie, weil auch die Autoindustrie, die kann doch jetzt Panzer bauen oder zumindest zuliefern für Rüstungsindustrien. Und ja, uns geht's schlecht, aber allen geht's ja schlecht und wir können das jetzt ändern, indem wir unsere Rüstungsindustrie stärken. Und das tun wir ja mit den Sonderschulden. So genau wird es uns ja verkauft. Aber Leute, das ist ein absoluter Irrweg. Unsere Wirtschaft geht es schlecht wegen politischen Fehlentscheidungen, außenpolitisch und innenpolitisch. Und das machen wir nicht wieder gut, indem wir genau in die falsche Richtung mit Anlauf weiter vor die Wand fahren.
Leute, ich habe ja vom ungarischen Wahlkampf nicht alles mitbekommen. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass Viktor Orban gewarnt hat, dass Europa einen Krieg gegen Russland bereits beschlossen hat. Bereits beschlossen. Ja. Und er hat mehrere Szenarien aufgezeigt, beziehungsweise mehrere Schritte aufgezeigt, was passieren muss, bevor der Krieg beginnt. Und die Umstellung auf die Rüstungsindustrie, das war ein entscheidender Schritt.
Ganz genau.
Was und, höre ich also jetzt bei Karin Mioska? Ich lese es jetzt in der Welt, ich lese euch das gerne vor. Länger durchhalten ist das neue Siegen. Ja, Impfen ist Liebe, Krieg ist Frieden und länger durchhalten ist das neue Siegen.
Aha.
Bedeutet also, das ist ein Zitat, bedeutet, man muss den Gegner halt tatsächlich totrüsten und man muss halt bereit sein, mehr Opfer zu leisten als der Gegner. Und das kommt von der Sicherheitsexpertin Claudia Major. Es tut mir wirklich leid, dass wir unter einem Dach gearbeitet haben, als ich bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in der Kopierstelle gearbeitet habe und Bücher kopiert habe, war sie da, glaube ich, auch eingestellt oder kam nach mir, aber ich glaube, sie waren zusammen eingestellt.
Frau Major.
So, Major sagt, wir halten es länger durch als ihr, wir nehmen die Weltwirtschaft als Geisel, die Sprache, also geht es um den Iran, aber was ich sehr interessant fand, ist, dass sie unten dann nochmal erklärt, was Deutschland jetzt machen muss. Major glaubt, dass eine der großen Lektionen für Europa die Frage der industriellen Nachproduzierbarkeit ist. Salopp sagte sie, Armeen gewinnen Schlachten, die Industrie gewinnt Kriege. Wenn wir nicht in der Lage sind, Munition oder kompliziertere Systeme schneller, mehr und günstiger zu produzieren, dann sind wir nicht wirklich verteidigungsfähig.
Ja. Ganz genau das. Und dann wird plötzlich, so wie wir 2018 gesehen haben, dass überall irgendwelche Flüchtlingsheime aus dem Boden kommen, werden wir plötzlich überall irgendwelche Rüstungsfirmen oder Ableger davon haben. Also das ist natürlich der Wunsch. Und ehrlicherweise erinnert das an irgendwelche Zeiten vor 100 Jahren. Freunde, macht euch das klar. Nicht nur, dass aus wirtschaftlichem Faktor heraus aufgerüstet werden soll, sondern natürlich auch immer mit dem Fernziel oder sogar dem mittelfristigen Ziel, Russland in die Knie zu zwingen. Das wird einerseits gemacht, indem man die Ukraine tröpfchenweise mit Geld, auch viel Geld, und tröpfchenweise auch mit Rüstungsgütern versorgt, damit der Krieg immer so ein bisschen weitergeht, damit die Ukraine immer so ein bisschen möglicherweise Oberwasser hat, gelingt übrigens lange nicht immer, im Gegenteil. Und Russland, das ist das Ziel, Russland ausblutet, militärisch ausblutet, dass die möglicherweise keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Kein schneller Krieg, kein schneller Sieg bitte, das wäre verheerend. Egal, welche Seite jetzt schnell gewinnt, oh, dann ist ja plötzlich Krieg vorbei und wir müssen gar nicht mehr aufrüsten. Oh Gott, wenn es jetzt eine Einigung auch noch gäbe, einen Friedensvertrag, möglicherweise Wirtschaftsbeziehungen mit Russland, dass man die auch noch braucht. Ja, wozu braucht man dann noch Rheinmetall? Oh, nee, das machen wir nicht.
Wir führen Krieg gegen Russland und wir führen diesen Krieg mit dem Blut der Ukrainer und den Renten der Deutschen.
Ja.
Lasst das auf eurer Zunge zergehen, denn so ist es. Ja, wir opfern die Ukrainer, die für uns an der Front sterben und wir bezahlen das mit unseren Renten, wir bezahlen das mit unserer Bildung, mit unseren Straßen, mit unserer Infrastruktur oder mit Schulden und Abermilliarden Schulden, die wir euren Kindern aufbürden. Den aktuellen Steuerzahlern bürden wir sie auf und wir bürden sie euren Kindern auf.
Und dann kommt SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch um die Ecke, ich glaube gestern war es oder vorgestern, und sagt, ja, wir haben ja jetzt eine besondere Not- und Krisensituation aufgrund des Iran-Kriegs. Jetzt müssen wir neue Schulden, also nochmal zusätzliche neue Schulden aufnehmen, weil unsere Wirtschaft ja wegen des Iran-Kriegs im Niedergang begriffen ist. Katastrophal, und die müssen wir jetzt retten. Also dazu zwei kleine Anmerkungen. Erstens, ihr habt die Wirtschaft in den letzten Jahren und im letzten Jahrzehnt massiv vor die Wand gefahren mit eurer Energiekrise und euren außenpolitischen Entscheidungen. Das ist das Erste. Und das Zweite, sie sagen uns immer, jetzt haben wir die Krise, um das zu rechtfertigen, was wir politisch sowieso wollen. Und die SPD will seit Jahren die Schuldenbremse außer Kraft setzen. Sie will seit Jahren immer und immer mehr Schulden aufnehmen. Und da kommt ihr der Iran-Krieg, genauso wie ihr der Ukraine-Krieg, genauso wie ihr die Russland-Sanktionen, genauso wie ihr übrigens auch der Zollkrieg mit Donald Trump natürlich mehr als gelegen kam, weil jetzt ist die Krise, um unser Ziel durchzusetzen. Lasst euch nichts vormachen da draußen.
Das Einzige, was wirklich stabil ist, sind die Forderungen der SPD nach mehr Geld von Bürgern. Mhm. Und sie nennen es Gerechtigkeit. Es ist so unfassbar dreist, was sie betreiben. Mhm. Dieser ganze Irrsinn begann tatsächlich unter Angela Merkel und Peer Steinbrück, also der, der den Stinkefinger auf dem Süddeutschen Cover gezeigt hat,
ja,
um damit Bundeskanzler zu werden. Herzlichen Glückwunsch, das hat nicht gereicht, aber für Zehntausende Euro Vortragsreisen bei Sparkassen hat es für ihn noch gereicht. Also er muss natürlich keine Flasche Wein für 5 Euro trinken. Herr Steinbrück hat ausgesorgt, bei ihm läuft es finanziell, bei euch nicht mehr, und das liegt natürlich auch an der Euro-Rettung. Der Euro war natürlich schon von Geburt an zum Scheitern verurteilt, was die Gründer des Euros letzten Endes auch wussten, weil sie ja absichtlich Länder in den Euro reingeholt haben aus ideellen Gründen. Also ja. Griechenland kommt, ach was soll's, kommt rein. Ihr erfüllt die Vorgaben jetzt nicht, die wir gestellt haben, aber das versuchen wir jetzt durch Zahlenspielereien zu schönen. Ihr seid schon die Richtigen hier. Es stellte sich dann als falsch heraus und mehrere Länder sind in den Abgrund gestürzt. Es gibt Geschichten, die glauben wir hier gar nicht, was da in Island oder Zypern bei den Banken passiert ist. Müssten wir tatsächlich auch mal darstellen, weil es durchaus unterhaltsam ist. In der Folge wurden also Milliarden da reingesteckt in die Rettung. Mittlerweile gibt es ja auch Verschuldungen, die über die EZB laufen, die auf Europa verteilt werden, was nirgendwo legitimiert ist. Aber es sind hunderte Milliarden. Okay, das war schon teuer, aber dann kam ja leider Corona. Und Corona, dasselbe Argument, wir können es uns ja leisten mit ein starkes Land. Jetzt müssen wir, es ist die Krise. Und dann kam Klima dazu und dann haben sie auch noch für Klima ewig Schulden aufgenommen. Und dann kam jetzt natürlich Ukraine dazu. Dann müssen wir wegen Ukraine ewig Schulden aufnehmen. Und jetzt ist der Iran vor der Tür, da müssen wir ewig Schulden aufnehmen. Herr Joppa hat es genau richtig skizziert, ich habe bloß die Beispiele geliefert. Und jetzt lese ich heute Lars Klingbeil, die oberste Elster des Landes. Der möchte jetzt die Straffreiheit für Selbstanzeigen im Steuerrecht streichen.
Stimmt.
Also, liebe Steuersünder da draußen, wenn ich das so richtig darstelle, läuft das, ist keine Steuerberatung von mir, läuft das in etwa so. ihr begeht Steuervergehen und das macht ihr über längere Zeit und irgendwann fällt euch auf, oh, ich habe Steuervergehen begangen. Das kann sein, weil ihr sie versehentlich begangen habt, das kann passieren, oder weil ihr jetzt zu einer rechtlichen Einschätzung gekommen seid, die ihr vorher nicht hattet und deswegen das klarstellen wollt, oder weil ihr Schiss habt, ertappt zu werden und euch deswegen lieber vorher ehrlich machen wollt. Das geht nur, bevor ein Prüfverfahren eingeleitet wurde. Ja? Das heißt, im Sinne von, der Steuerberater klopft an die Tür, das Finanzamt klopft an die Tür und sagt, wir müssen da mal was gucken, und dann macht ihr Selbstanzeige, das ist zu spät.
Das ist ein Ticken zu spät, ja.
Es ist tatsächlich also, ihr seid nicht im Fokus, aber ihr belastet euch selber. Das führt dazu, dass ihr dann die Steuer nachzahlen müsst, Zinsen zahlen müsst und unter Umständen auch noch eine Strafe zahlen müsst. Damit ist dann Gerechtigkeit hergestellt. So sieht es aktuell aus. Herr Klingbeil nennt euch aber Kriminelle. Er hat wirklich das Wort Kriminelle verwendet. Und ich glaube, dass wir in Deutschland eigentlich für Kriminelle andere Wörter, Kriminelle sind für uns was anderes.
Ja, also ich glaube, wir haben ja letzte Woche auch die polizeiliche Kriminalitätsstatistik mal hochgehalten. Kriminell ist für mich da auch definitiv anders besetzt.
So, und mal gucken, ob er damit durchkommt. Ich bin mir ganz sicher, dass es viele Experten gibt, die sagen, Herr Klingbeil, das ist mal wieder eine typisch sozialdemokratische Idee, einfach dumm. Denn es wird dazu führen, dass die Leute einfach abwarten. Ich meine, belastest du dich selber, wenn du weißt, ich muss nicht nur die Steuern zurückzahlen, nicht nur Zinsen zahlen und noch eine kleine Geldstrafe zahlen, sondern ich muss dann auch noch 6 Monate in den Knast oder bin auf Bewährung, wenn ich mich selber anzeige. Also dann lasse ich es lieber, dann warte ich lieber ab. Also, aber es passt eben in das sozialdemokratische Bild, dass sie überall sagen, wir brauchen jetzt auch noch den Euro und da pressen wir sie auch noch aus.
Naja, Benjamin, du musst dich auch so ein bisschen in die sozialdemokratische und übrigens auch linke Seele, weil bei den Linken ist es genauso, hineinversetzen, weißt du. Wir haben hier einen großen Neidfaktor. Die Sozialdemokraten und die Linken, die sind neidisch, zumindest scheint es mir so, gegenüber allen, die Geld verdienen in Deutschland. Wenn sie mehr Geld verdienen, sind sie noch neidischer, und wenn sie richtig Geld verdienen, dann sind die Sozialdemokraten richtig neidisch und das mögen sie nicht und sie wollen so gerne umverteilen. Aber wie kann man das denn machen? Naja gut, man kann natürlich die Steuern ein bisschen verändern, das ist ja jetzt bereits auf dem Weg, da soll ja die Steuerreform kommen. Und sie sagen immer, dass sie der Kindergärtnerin, der Pflegerin und möglicherweise auch der alleinerziehenden Mutter mehr Geld zukommen lassen wollen. Aber eigentlich ist ihnen der Millionär und vor allem der Milliardär natürlich ein Dorn im Auge, weil sie stellen es so dar, dass die uns Geld klauen. Also gut, klar, natürlich zahlen die über Steuern Zigtausende und Zehntausende und Hunderttausende. Aber das ist nicht genug. Also das kann nicht genug sein. Da muss mehr zu holen sein. Arbeit darf sich so nicht lohnen. Das müssen wir umverteilen. Und genau so möchte es die sozialdemokratische Seele seit Jahrzehnten. Und jetzt haben sie erstmalig die Chance mit vielen Grünen, die das auch wollen, mit den Linken, die das auch wollen und einer völlig überforderten Union, die irgendwie handeln will. Und so setzen sie weiterhin ihre politischen Ziele, die sie seit Jahrzehnten haben, um. Und Benjamin, für mich überhaupt nichts Neues. Die sozialdemokratische Seele, die will ja gestreichelt werden.
Bei all der Härte, die wir heute haben, sage ich jetzt mal was Versöhnliches.
Oh!
Ich glaube vielen Menschen, dass sie eine echte Abscheu haben gegen Alice Weidel und die AfD. Und dass diese Abscheu auch aus hehren Beweggründen stammt. Diese Menschen sind der Meinung, dass alle Kulturen auf der Welt friedlich zusammenleben können. Was ja zum Glück auch weitestgehend klappt. Und dass es deswegen grundsätzlich eine Bereicherung ist, wenn so eine Vermischung stattfindet. Und dass wir alle voneinander lernen können und dass wir uns austauschen können. Dass dieser Austausch vielleicht noch nicht perfekt klappt, aber da können wir auch einen Schritt auf die zugehen. Und wer war denn von uns beim Fastenbrechen jetzt? Wer hat denn da mal die Hand gereicht? Keiner von uns beiden jedenfalls. Das ist so das Ideal, was diese Leute haben. Zum Beispiel die in Neukölln wohnen oder in Kreuzberg oder in anderen diesen grünen, linksgrünen Szenekiezen. Und das ist eigentlich ein schöner Beweggrund. Und die hassen Alice Weidel dafür, dass die dann solche Sachen sagt wie Messermorde oder Messermänner. Die finden das richtig, richtig ekelhaft. So, wenn ich jetzt Heidi Reichinek sehe, dann kann ich dir sagen, dass ich genau diesen Populismus, den die macht, richtig ekelhaft finde.
Ja.
Neulich einen Auszug gesehen, wie sie mit ihrer unfassbar hasserfüllt schnippischen Art über Herrn Schwarz von Lidl Schwarz spricht. Also Schwarzgruppe, Lidl und andere Untereinheiten des Unternehmens. Tausende Supermärkte in Deutschland, zehntausende Arbeitsplätze, einer der größten Arbeitgeber Deutschlands.
Ja.
Ich gehe davon aus, schon immer über Tarif bezahlt, nicht schlecht bezahlte Mitarbeiter, die aber auch leisten müssen, bringen uns seit Jahrzehnten günstige Lebensmittel und sorgen ja auch im Bieterstreit mit Aldi dafür, dass die Lebensmittel günstig bleiben.
Mhm.
Lidl baut seit Jahren eine IT-Infrastruktur auf und wird zu einem globalen IT-Player. Was die machen, ist international, wird es gerne verglichen mit Amazon Cloud Service.
Aha.
Also eine der wenigen prosperierenden und zukunftsgerichteten Unternehmen, die ich in Deutschland sofort aufzählen könnte. Und Reichenick stellt sich dann hin und spricht mit ihrer schnippischen, hasserfüllten Art über Herrn Schwarz und dass der hier abgegriffen hätte und Geld gescheffelt hätte und so weiter und so fort. Und ich denke mir, die verstehen überhaupt nicht, was sie mit so einer Rhetorik anrichten.
Hm.
Die versuchen wirklich, Leistung zu zerstören, die Menschen gegeneinander aufzubringen und checken gar nicht, dass auch diese schwer reichen Unternehmer, die auch Milliardäre sind, dieses Land essentiell nach vorne gebracht haben.
Ja.
Wir können gerne darüber sprechen, ob es notwendig ist, gewisse Formen von Reichtum zu besteuern, aber wir entscheiden uns auch mit gewissen Gründen dagegen.
Hm.
BMW ist ein anderes Beispiel, Familie Klatten, meine Güte, es ist dubios, dass sie hunderte Millionen Dividenden bekommen. Aber meine Güte, beim BMW arbeiten auch 10.000 Leute extrem gut bezahlt und die haben das Land nach vorne gebracht.
Und genau das ist es ja, was mich stört. Übrigens auch in den Steuergesprächen, die wir von den Sozialdemokraten mitbekommen und den Plänen. Und bei den Linken ist das Ganze ja noch mal viel weiter zugespitzt. Wenn wir in einem Land leben würden, was von SPD und Linken regiert wird, da haben wir eine so starke Besteuerung von Reichtum, von Unternehmen, von Arbeit, das muss man ja sagen, also vor allem am oberen Ende, dass es sich Arbeitgeber zu sein in Deutschland nicht mehr rechnet. dass du also was machst, natürlich gehst du ins Ausland. Du gehst in Länder, was ja aktuell sowieso schon passiert, weil Arbeitskräfte günstiger sind, weil Energie günstiger ist und, und. Aber dass dann immer mehr Unternehmen natürlich sagen, warum soll ich denn bitte schön noch hier bleiben? Warum soll ich denn meinen Stammsitz hier noch haben? Warum soll ich denn nicht sowieso, ich hatte vorher schon Niederlassungen beispielsweise in Polen, Tschechien oder Ungarn, mache ich da jetzt meine Hauptniederlassung hin? Und, und. Natürlich ist das auch immer mit Nachteilen für den deutschen Markt versehen, gar keine Frage. Aber wenn solche Arbeitgeber mit hunderttausenden Arbeitsplätzen teilweise abwandern würden, liebe Linken, liebe Sozialdemokraten, was macht er denn dann? Wo ist denn eigentlich dann die Versorgungssicherheit, die ihr immer so hochhaltet? Und wo kommen denn dann eigentlich die Steuereinnahmen her, die ihr ja unter anderem von Unternehmen kassieren wollt, Gewerbesteuer und so weiter? Das rechnen sie dir nicht vor und da bleibt eine Heidi Reicheneck auch ganz stumm.
Ich habe mitbekommen, dass es seit vergangener Woche eine kleine Kampagne gibt. So jedenfalls fasse ich das auf. Und das ist eine Kampagne der Union gemeinsam mit der Bild-Zeitung. Ist jetzt nur eine Vermutung oder eine Unterstellung, aber kurz erklärt, was da passiert. Zwei Abgeordnete aus dem Deutschen Bundestag, einer CDU, einer CSU, haben ein Steuerkonzept vorgelegt. Durchgerechnet vom Bund der Steuerzahler, was aus linker Sicht übrigens nichts Offizielles ist. Das ist ein Lobbyverein aus linker Sicht, ja. Das ist nicht, oh, der Bund der Steuerzahler, der wird bestimmt jetzt vom Finanzministerium gestützt. Nein, Linke sehen darin eine klare Lobbyorganisation für Menschen mit Geld. So, die haben also ein neues Steuermodell herausgebracht und Lars Klingbeil reagierte dann mit den Worten, kommentiere Vorschläge aus dem parlamentarischen Raum nicht. Damit ordnete er gleich ein, aus seiner Sicht brauchen wir darüber gar nicht sprechen, das sind nämlich nur zwei Abgeordnete. Die Bild aber kam direkt parallel zu diesem ersten Artikel mit Artikeln wie XL-Entlastung, Linnemann wäre ein Durchbruch, CDU, CSU, CDU und CSU planen Steuerhammer für Topverdiener.
Obwohl es ja nur zwei Abgeordnete waren, ja.
Richtig, es wird dann vergemeinschaftet auf die Union. Jetzt macht die Union Tempo für eine große Steuerreform. Yannick Buri und Florian Dorn haben ein Konzept vorgelegt. Keiner kennt Yannick und Florian, aber das ist jetzt die Union, die Tempo macht, ja. Dann gibt es eine Umfrage dazu, da sagen 83% der Befragten, dass sie das gut finden, wenn Deutschland eine XL-Steuerreform bekommt. Und 15% sagen, das ist nicht gut. Am nächsten Tag kommt dann ein Jubelbeitrag als Kommentar in der Bild und dann auch Tage später kommt noch ein Jubelbeitrag. Also meines Erachtens macht die Bild hier mit der Union eigene Sache. Aber das Spannende daran ist, ist ja scheißegal, ob das jetzt eine gute Reform ist oder eine schlechte Reform. Kurz für euch, Subventionen sollen abgebaut werden und jeder soll mehr Geld haben. Also klingt erstmal ganz geil.
Ja, ja, cool, cool, cool. Wo kann ich unterschreiben?
Ja, ja, richtig. am besten weiterhin, ja, also, aber der Gedanke dahinter ist folgender. Die Union macht permanent provokante Aktionen gegen die SPD. Der Kanzler treibt die SPD gerade vor sich her. Beispielsweise mit der Aussage, so sicher sind die Renten ja dann doch nicht.
Ja.
Die SPD versucht ihm permanent zu widersprechen, aber eigentlich knatschen sich permanent an. Wir erfahren auf einmal vergangene Woche, dass Friedrich Merz Lars Klingbeil angeschrien hat in der Villa Borsig. Und diese ganzen Interner, er ist ein Sensibelchen, erinnert ihr euch? Friedrich Merz sagt über Lars Klingbeil, er ist halt ein bisschen sensibel. Diese ganzen Nummern, das sind Durchstechereien. Ich habe fast die Hoffnung, dass die Union die SPD jetzt aus der Koalition treiben will, dass die jetzt tatsächlich bereit sind für einen Knall und für einen Sprung über die Brandmauer. Das ist so ein bisschen meine 30-prozentige Hoffnung und Vermutung.
Ja, aber gleichzeitig müssen wir eben sehen, dass in Mecklenburg-Vorpommern die SPD wahnsinnig gerne der Regierung bleiben würde und dass wir natürlich mehrere Wahlen haben und die NRW-SPD habe ich ja schon erwähnt. Das heißt, die SPD wird sich natürlich jetzt auch nicht geschlagen geben, im Gegenteil. Ja, Lars Klingbeil sitzt natürlich am Ruder mit seinem Finanzministerium und am Mittwoch soll es ja auch jetzt eine Diskussion im Bundestag erstens über den Haushalt 27 geben, zweitens auch über die Gesundheitsreform, die ja auch noch ansteht. Und ich glaube nicht, dass die da sehr schnell klein beigeben wird. Aber ja, klar, es könnte zum großen Knall kommen, aber was denn dann? Also Friedrich Merz wird sich doch nicht hinstellen mit offenen Armen Alice Weidel im Kanzleramt empfangen, ihr einen Schmatzer links und rechts geben und keinen Klapser auf den Po und sagen, ja Alice, wie starten wir denn jetzt unsere große schwarz-blaue Koalition? Das wird ja nicht passieren. Im Gegenteil. Und was dann? Also ich sehe es nicht. Natürlich ist es ein großes, großes theatralisches mediales Inszenierungsgehabe, was wir sehen, nach dem Motto, die Union, also als Unionwähler sagen wir dir, du hast richtig dein Kreuz gemacht, wir setzen uns nämlich für euch ein. Und die SPD sagt dasselbe zu ihren Wählern, weil wir setzen uns ein. Und hinter den Kulissen werden wieder die gleichen alten faulen Deals gemacht wie vorher.
Du weißt ja, also ohne Rückgrat ändert es sich sehr leicht die Richtung. Und wenn jemand für Richtungswechsel bekannt ist, dann Friedrich Merz.
Ja, das stimmt.
Ja, der wird es dir dann verkaufen können als, ja, das musste jetzt wirklich sein für Deutschland. Also es ist nicht unmöglich, dass er es macht. Ansonsten muss es halt einen Wandel in der CDU geben. Friedrich Merz hat sein Lebensziel, Kanzler zu werden, auch erreicht. Jetzt kann er ja dann halt für die gute Sache abtreten. Und dann müsste jemand anderes kommen, der es nicht so stark ausgeschlossen hat. Und dann sind wir dann doch wieder bei Jens Spahn. So, und jetzt beantworte ich abschließend deine Frage. Hätte Angela Merkel mit den Grünen regiert, dann hätten wir noch deutlich mehr Grün bekommen. Und das ist schwer, denn die Grünen haben ja auch Christian Lindner in die Autowerkstatt regiert und Olaf Scholz zum Drohnenhersteller. Also die Grünen waren wirklich sehr stark in dieser Koalition. Und Merkel hätte das gerne in Empfang genommen und hätte gerne ihre Politik weiterentwickelt mit den Grünen und dann wäre noch mehr Klima gekommen.
Ja.
Wie viel Krieg gekommen wäre, ja, das hätte sie schon auch gemacht. Aber vor allem diese angedeutete Migrationswende, die wir jetzt von der Union durchaus sehen, die man auch in Zahlen sehen kann und in Maßnahmen und auch im Ton gegen Migranten und Zuwanderer, diese Wende hätte es lange nicht gegeben. Merkel hätte lange weiter versucht, alles unter dem Deckmantel zu halten. Mhm. Und selbst erst wenn die Terroranschläge so viele wären oder die Messermorde und die Vergewaltigungen so viele wären und die Sozialsysteme so ausgelutscht wären, in ein paar Jahren, dass sie es nicht mehr unter dem Deckmantel halten hätte können, hätte sie gesagt, ich habe es ja schon 2015 gesagt, sie müssen wieder zurück. Das hat sie ja gesagt. Ich habe doch schon 2003 oder so ein Papier geschrieben, dass wir ein Migrationsproblem haben. Hätte sie sich berufen auf die Merkel von 2003 und 2015, auf ihre Zitate und hätte dann angefangen. Aber da wären Jahre ins Land gegangen.
Ja, kann ich 1:1 unterschreiben. Und dann hätte Frau Merkel wieder die ein oder andere Umfrage durchgeführt und ihr Fähnchen dann in den Wind gehalten. Die Frage ist halt, mit wem sie regiert hätte. Mit den Grünen hattest du jetzt gerade angesprochen. Die Grünen sehen ja gar kein Problem in der Migration und den Folgen. Wahrscheinlich hätten sie es so dargestellt wie die Linken, die ja sagen, nein, nein, das Problem ist nicht Migration. Das Problem ist männlich auf der einen Seite und zweitens die schwachen Sozialsysteme. Also es sind ja häufig Menschen aus sozial schwachen Umgebungen. Also das heißt, wir müssen den Leuten, die eben kein Geld haben, denen müssen wir mehr geben. Da sind wir wieder bei der Umverteilung. Das wäre deren Resultat gewesen, aber ganz sicher nicht in einer verschärften Migrationspolitik.
Ja, mit allem, was du sagst, provozierst du mich wieder. Aber wir haben keine Zeit mehr. Wir haben wirklich keine Zeit mehr. Du musst weiter. Nur so viel. Die immer billigere Wohnungen für Menschen mit wenig Einkommen fordern, sind genau die dafür sorgen, dass der Wohnungsmarkt belastet wird, indem sie Zuwanderung organisieren und befürworten. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, das sind auch genau die Investitionen in Wohnraum unattraktiver machen, indem sie Vermieter immer weiter kastrieren. Es gibt ja neue Ideen in Berlin wieder. Und außerdem sind es genau die mit ökologischen Vorgaben das Bauen immer teurer machen und damit dann zusätzlich dafür sorgen, dass die Mieten steigen. Und damit übrigens zusätzlich dafür sorgen, dass unsere Haushalte gegen die Wand fahren. Denn es wird immer Menschen geben, die ihre Miete nicht selber bezahlen können. Und da bezahlt dann das Amt. Das heißt, jeder Steuerzahler zahlt dafür. Gut, Leute, wir haben jetzt noch zwei Bitten an euch. Erstens, es ist Ende des Monats. Schaut mal bei euch noch rein, ob ihr uns noch unterstützen könnt. Denn bei uns ist chronisch Ebbe. Wir wollen auf jeden Fall weiter mutig unseren Mund aufmachen.
Ja.
Ist doch klar. Ist doch klar.
So ist es. Basta.berlin, das ist die Webseite, wo ihr die Unterstützungsmöglichkeiten findet. Die klassische Schenkung ist da ganz, ganz gerne gesehen. Außerdem findet ihr da natürlich auch alte und neue Folgen, unseren Webshop und unsere E-Mail-Adresse redaktion@basta.berlin.
Ja, Daten, Fakten, Schmähkritik. Das ist die Kunstform, die wir anbieten.
Richtig, so ist es.
Schön, ganz, ganz liebe Grüße an Herrn Backhaus. Nehmen Sie das nicht so ernst. Ich weiß, Sie haben einen Riesenschwengel.
Eine Flosse, das heißt Flosse. Uns ja
aus dem genderneutralen Klo im Ministerium. Eieiei. Gut, und zweite Bitte, passt auf. Wir haben bei YouTube in der vergangenen Woche etwas geändert. Wir haben jetzt auch bei YouTube Shorts eingeführt. Und das hat dazu geführt,
dass viele von euch häufiger Benachrichtigungen auf das Handy bekommen haben, dass sie was Neues veröffentlicht haben. Im schlimmsten Fall seid ihr davon genervt und schaltet die Glocke ab oder deabonniert unseren Kanal. Im besten Fall freut ihr euch, dass wir damit unsere Verbreitung steigern und vielleicht neue Zuschauer für Buster Berlin gewinnen. Ich fände es wirklich hilfreich, wenn ihr uns per Mail sagen würdet, wie ihr das mit den Shorts findet. Vielleicht machen wir auch noch eine Umfrage dazu, weil wir müssen einfach gucken, wir wollen auf keinen Fall jemanden nerven, aber wir wollen auf jeden Fall auch nicht weiter an Reichweite verlieren.
Nee, und ganz wichtig auch, wir haben nicht vor, Shorts zu machen in einer Schlagzahl, wie es beispielsweise bei einem Achim Winter ist, der irgendwie, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Shorts pro Woche rausballert. Aber so ein, zwei Shorts pro Folge, das sei mal gestattet.
Gut, also redaktion@buster.berlin ist unsere Adresse. Wir bedanken euch,
Wir bedanken euch.
Wir bedanken euch. Ich bin Benjamin Golme. Ich bedanke euch am Donnerstag wieder.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüssi.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.